Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, das weit über die Vergangenheit hinausreicht. Und zwar über historische Entscheidungen. Sie setzen Richtungen fest, verändern den Lauf der Geschichte und haben oft Folgen, die bis in unsere Gegenwart spürbar sind. Doch wie werden solche Entscheidungen getroffen? Basieren sie auf Fakten, Bedürfnissen oder auf einer Reflexion des Kontexts? Um das greifbar zu machen, schauen wir uns die Ankunft der Portugiesen in Indien im 15. Jahrhundert an. Mit klaren Zielen segelten sie nach Asien. Doch wie gestalteten sie ihre Beziehungen zu den Einheimischen? Welche diplomatischen Entscheidungen trafen sie und welche Konsequenzen ergaben sich daraus für Indien? Ihre Ankunft prägte nicht nur den Handel, sondern auch die politischen Strukturen und legte den Grundstein für koloniale Abhängigkeitsverhältnisse, die später noch tiefere Spuren hinterlassen sollten. Dass historische Entscheidungen lange nachwirken, zeigt sich nicht nur hier. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel die Französische Revolution Ende des 18. Jahrhunderts. Was als Entscheidung für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit begann, veränderte Europa grundlegend, bis hin zu den politischen Systemen, die wir auch heute noch kennen. Hätten damalige Akteure anders entschieden, wäre die Demokratie, wie wir sie heute noch leben, möglicherweise ganz anders entstanden oder sie hätte sich sogar viel langsamer entwickelt. Diese historischen Weichenstellungen sind also mehr als bloße Ereignisse. Sie beeinflussen uns bis heute. Auch deshalb lohnt es sich, über sie nachzudenken. Denn jede Entscheidung, die wir heute treffen, sei es politisch oder gesellschaftlich, kann ähnlich weitreichende Folgen haben. Im Folgenden wollen wir einen genaueren Blick auf diese Prozesse werfen, um besser zu verstehen, was damals geschah und was wir daraus für die Zukunft lernen können.
Kommen wir nun zum Kontext und Hintergrund. Im späten 15. Jahrhundert, angetrieben von dem Wunsch, den direkten Seeweg nach Indien zu entdecken und den lukrativen Gewürzhandel zu kontrollieren, unternahm Portugal bedeutende Entdeckungsreisen. Diese Bestrebungen führten zu diplomatischen Entscheidungen im Umgang mit den indischen Herrschern und HändlerInnen. Die portugiesische Expansion wurde durch das Streben nach wirtschaftlicher Dominanz und politischer Macht motiviert. Der Gewürzhandel, insbesondere mit Pfeffer, Zimt und Muskat, versprach enorme Profite. Bis dahin wurde dieser Handel von arabischen, persischen und venezianischen Kaufleuten über Land- und Seewege kontrolliert, wodurch die Preise in Europa stiegen. Durch die Umgehung dieser Zwischenhändler erhoffte sich Portugal, den europäischen Markt direkt zu versorgen und somit hohe Einnahmen zu generieren. Nach der erfolgreichen Umsegelung des Kaps der Guten Hoffnung durch Vasco da Gama im Jahr 1498 erreichten die Portugiesen die Malabarküste Indiens und landeten in Calicut. Die anfänglichen diplomatischen Bemühungen gestalteten sich jedoch schwierig. Die mitgebrachten Geschenke wurden vom Zamorin von Calicut als unzureichend erachtet. Und bestehende arabische Händler sahen die Portugiesen als Bedrohung für ihre etablierten Handelsmonopole an. Trotz dieser Herausforderung gelang es Vasco da Gama, einen vorläufigen Handelsvertrag zu sichern, der den Portugiesen erlaubte, eine Handelsniederlassung zu errichten. Die anfänglichen diplomatischen Bemühungen wurden bald durch militärische Aktionen ergänzt. Im Jahr 1502 kehrte Vasco da Gama mit einer bewaffneten Flotte nach Indien zurück, um die portugiesischen Handelsinteressen zu schützen und zu erweitern. Durch eine Kombination aus militärischer Stärke und strategischer Allianzen mit den lokalen Fürsten, die Rivalitäten unter den indischen Herrschern ausnutzten, konnten die Portugiesen ihre Position festigen. Ein bedeutendes Beispiel hierfür ist die Eroberung von Goa im Jahr 1510 unter Afonso de Albuquerque, die zu einem zentralen Stützpunkt für die portugiesische Präsenz in Indien wurde. Die Portugiesen brachten nicht nur ihre Handelsinteressen nach Indien, sondern auch ihre kulturellen und religiösen Vorstellungen. Missionierungsbestrebungen, insbesondere durch den Jesuitenorden, begleiten die Handelsaktivitäten. Dies führte zu kulturellen Austauschprozessen, aber auch zu Spannungen mit der einheimischen Bevölkerung, die ihre eigenen religiösen und kulturellen Traditionen bewahrte. Innerhalb Portugals gab es Debatten über den besten Umgang mit dem indischen Reichen. Einige plädierten für eine rein kommerzielle Präsenz durch Handelsniederlassungen und Allianzen, während andere eine aggressive Expansion und territoriale Kontrolle befürworteten. Letztendlich entschied man sich für eine Mischung aus beiden Ansätzen. Handelsbeziehungen wurden etabliert, wo es möglich war, und militärische Eroberungen wurden durchgeführt, wo es als notwendig erachtet wurde. Die diplomatischen Entscheidungen Portugals im Umgang mit den indischen Herrschern und Händlern waren geprägt von wirtschaftlichem Interesse, politischem Kalkül und kulturellen Ambitionen. Durch eine Kombination aus Diplomatie, militärischer Stärke und strategischen Allianzen gelang es Portugal, eine bedeutende Präsenz in Indien zu etablieren und den Gewürzhandel zu beeinflussen.
Genau dieser Wunsch nach wirtschaftlicher Dominanz spielt eine zentrale Rolle in der Erzählung von Iona Petrescu, Drei Karawallen auf großer Fahrt. In diesem Buch wird die Entdeckungsreise Vasco da Gamas nach Indien geschildert, wobei das Aufeinandertreffen mit fremden Völkern eine zentrale Rolle spielt. Nach einer langen, entbehrungsreichen Seefahrt erreicht die portugiesische Flotte schließlich die Küste Indiens und trifft dort auf die einheimischen Herrscher und Händler. Die Begegnung ist zunächst von Neugier und Vorsicht geprägt, doch bald offenbaren sich kulturelle Missverständnisse und politische Spannungen. Während die Inder anfangs offen für den Austausch sind, kommt es zu Konflikten, da die Portugiesen ihre Handelsansprüche durchsetzen wollen und auf Widerstand stoßen. Insbesondere durch die arabischen Kaufleute, die den Gewürzhandel dominieren. Das Buch zeigt eindrucksvoll, wie Entdeckerreisen nicht nur geografische, sondern auch kulturelle und wirtschaftliche Herausforderungen mit sich brachten und die ersten Kontakte zwischen Europa und Indien die Weichen für die spätere Kolonialgeschichte stellten. Um diesen Konflikt zu verdeutlichen, haben wir eine Videosequenz zu dem Aufeinandertreffen der Portugiesen um Gamas herum und den Indern erstellt. In dieser wird mit Hilfe von bewegten Zeichnungen bzw. Bildern die Vorteile und Voreingenommenheiten der Portugiesen gegenüber den Indern hervorgehoben. Insbesondere ist hierbei die Perspektive, dass alle Vorurteile sich nicht bewähren und die Gastfreundlichkeit der Inder hervorgehoben wird. Die Sequenz besteht aus insgesamt 5 Szenen. Diese zeigen die unterschiedlichen ersten Eindrücke der Portugiesen. In der ersten Szene sehen Vasco da Gama und seine Matrosen nach einer langen Reise endlich das Land Indien vor sich. Sie wissen, dass sie nun am Ziel sind, doch sie ahnen auch, dass große Herausforderungen auf sie warten. Während der zweiten Szene werden Vasco und seine Männer von neugierigen Blicken im geschäftigten Hafen Indiens empfangen. Sie staunen über die bunten Märkte, exotischen Gewürze und prächtigen Gewänder der Menschen. Während sie beeindruckt durch die Straßen gehen, erkennen sie, dass nicht jeder ihre Ankunft mit Freude sieht. In der dritten Szene lädt der Samorin, der Herrscher Indiens, Vasco und seine Männer zu einem prächtigen Festmahl ein. Während die Matrosen die köstlichen exotischen Speisen genießen, bleibt Vasco misstrauisch und kostet nur zögerlich. Der Samorin bemerkt seine Zurückhaltung und beschließt, ihn auf eine Bootstour mitzunehmen. Die vierte Szene oder auch die Bootstour zeigt, wie Vasco und seine Männer mit einem prachtvollen Boot zu einem heiligen Kloster auf einem breiten Fluss fahren. Sie bestaunen die beeindruckenden Tempel und goldenen Statuen, doch Vasco bleibt misstrauisch. Als er vermeintlich ein Feuer erklärt, erklärt er ihm ein, der Diener, dass nur das, dass das nur das Sonnenlicht ist, da sie den goldenen, da sie sich in den goldenen Verzierungen spiegelt. In der fünften Szene wird Vasco da Gama im prächtigen Palast des Samurins erfangen, wo er mit Blumenkränzen geehrt wird. Der Samurin fragt nach dem Grund seiner Reise und Vasco erklärt, dass er gekommen ist, um Handel zu treiben und Freundschaft zu schließen. Während einige Berater skeptisch sind, überlegt der Herrscher und sein Hof, ob sie die Portugiesen willkommen heißen oder fortschicken sollen. Während dieser Sequenz wird vor allem auf die Misstrauen von Vasco da Gama eingegangen. Er sieht sich in einer neuen Kultur konfrontiert und ist sich unsicher, ob er dieser trauen kann. Den Gegenpol dazu bilden seine Matrosen. Sie empfangen die Kultur und sind begeistert von der Diversität und lassen sich darauf ein. In dem Video wird relativ eindeutig klar, dass die Narration sehr stark aus der Perspektive der Portugiesen erzählt wird. Wie die Inder sich fühlen bzw. was sie denken, wissen, wird nur kurz am Rand erwähnt. Generell wird der Handel sehr positiv dargestellt, wobei dieses ziemlich fragwürdig ist. Am Beispiel Kolumbus wissen wir, dass diese Begegnungen nicht gerade sehr friedlich abliefen. Auch bei den Karawellen findet man gewisse aggressive Taten. Als sie zum Beispiel in Afrika an Land gingen, endete dies meist in kämpferischen Auseinandersetzungen. Doch warum tat es das diesmal nicht? Warum waren sie den Indern freundlich gesinnt, beziehungsweise warum gab es dort nur politische und handelstechnische Spannungen?
Letztlich kommen wir nun zu der Kritik und der Reflexion der einzelnen historischen Handlungen. Die Entscheidung der Portugiesen, den Seeweg nach Indien zu erschließen, hatte weitreichende wirtschaftliche, politische und kulturelle Folgen. Kurzfristig führte Vasco da Gamas Expedition zur ersten direkten Handelsverbindung Europas mit Indien, insbesondere mit der Stadt Calicut. Doch anstatt eines freundlichen Handelsaustausches kam es schnell zu Spannungen. Die Portugiesen trafen auf ein bereits etabliertes Handelsnetz, das von arabischen und indischen Kaufleuten dominiert wurde. Ihre mitgebrachten Waren wurden als minderwertig betrachtet, was Vasco da Gama verärgerte und seine diplomatischen Bemühungen erschwerte. Diese ersten Missverständnisse legten den Grundstein für eine gewaltsame Auseinandersetzung, da die Portugiesen bald erkannten, dass sie ihre wirtschaftlichen Interessen nur mit militärischer Stärke durchsetzen konnten. Langfristig führte dies zur Errichtung eines portugiesischen Kolonialreichs in Indien. Durch militärische Intervention und Handelsmonopole wurde der Gewürzhandel in portugiesischer Hand gelegt, wodurch sie über Jahrzehnte hinweg wirtschaftliche Vorteile erzielten. Doch diese Dominanz ging mit massiver Gewalt einher. Städte wurden erobert, Handelskonkurrenten brutal ausgeschlachtet und lokale Herrscher unter Druck gesetzt. Die positiven Folgen dieser Entwicklung lagen vor allem in der wirtschaftlichen Expansion Portugals und im kulturellen Austausch zwischen Europa und Indien. Neue Technologien, Navigationskenntnisse und Waren gelangen in beide Richtungen. Gleichzeitig war die portugiesische Expansion aber auch mit erheblichen negativen Konsequenzen verbunden. Die indigene Bevölkerung wurde unterdrückt, religiöse Spannungen durch aggressive Missionierung verschärft und die lokale Wirtschaft durch das portugiesische Handelsmonopol massiv beeinflusst. Die Portugiesen setzten Gewalt als Mittel zur Durchsetzung ihrer Interessen ein, was zu jahrhundertelangen kolonialen Konflikten führte. Dabei stellt sich die Frage, ob diese Entwicklung wirklich unausweichlich war. Tatsächlich hätte die Entscheidung auch anders ausfallen können. Portugal hätte Handelsverträge mit lokalen Herrschern abschließen und friedlich mit den etablierten Handelsnetzwerken kooperieren können, statt sie gewaltsam zu unterwerfen. Ein stärkerer Fokus auf Diplomatie anstelle militärischer Expansion hätte möglicherweise zu stabileren und langfristig nachhaltigeren Beziehungen geführt. Allerdings war die damalige europäische Expansionspolitik stark von dem Konkurrenzdenken geprägt, insbesondere durch den Wettstreit mit Spanien, das zur gleichen Zeit in der neuen Welt Gebiete eroberte. Die portugiesische Entscheidung, den Seeweg nach Indien mit Gewalt zu sichern, war daher zwar nicht unausweichlich, aber in gewisser Weise eine Folge des damaligen politischen und wirtschaftlichen Kontexts. Die erfolgreiche Entdeckung des Seeweges nach Indien durch Vasco da Gama war auch keineswegs eine unausweichliche Entwicklung. Vielmehr war sie das Ergebnis einer Kombination aus Zufällen, äußeren Bedingungen und den Entscheidungen einzelner Akteure. Der Erfolg von Vasco da Gamas Expedition hing stark von den Wind- und Strömungsverhältnissen ab. Besonders wichtig war das Wissen über die Monsunwinde im Indischen Ozean. Die Karawellen mussten monatelang auf hoher See navigieren, ohne genau zu wissen, wann sie wieder auf Land treffen würden. Ein Sturm oder eine Fehlkalkulation hätte die Expedition leicht zum Scheitern bringen können. Ebenso war die Aufnahme durch den Samurin von Calicut von Zufällen geprägt. Hätte dieser sich sofort gegen die Portugiesen gestellt, hätte die Expedition möglicherweise katastrophal geendet. Doch er ließ Vasco da Gama gewähren, wenn noch skeptisch, was den Portugiesen jedoch Zeit gab, ihre Position in Indien zu festigen. Es lässt sich des Weiteren sagen, dass Vasco da Gama die zentrale Figur der portugiesischen Expansion nach Indien war. Seine persönlichen Eigenschaften und Entscheidungen prägten den Verlauf der Expedition entscheidend. Trotz großer Schwierigkeiten, Hunger, Krankheiten und feindseligen Begegnungen gab er die Mission nicht auf und setzte sie mit äußerster Entschlossenheit fort. Er war nicht nur ein erfahrener Seefahrer, sondern auch ein rücksichtsloser Eroberer. Als er erkannte, dass die diplomatischen Bemühungen an Calcut nicht erfolgreich waren, ging er zu Gewalt über. Später griff er arabische Handelsschiffe an und ließ ganze Besatzungen ermorden, um die portugiesische Machtstellung zu sichern. Aus dieser historischen Entwicklung lassen sich mehrere Lehren für die heutigen Entscheidungen ziehen. Erstens zeigt sich, dass kurzfristige wirtschaftliche Gewinne oft mit langfristigen Kosten verbunden sind. Portugal profitierte zunächst enorm von dem Gewürzhandel, doch die gewaltsame Expansion führte zu anhaltenden Konflikten und einer Destabilisierung der Region. Zweitens verdeutlicht die Geschichte, dass Diplomatie und Kooperation nachhaltigere Ergebnisse erzielen als militärische Gewalt. Anstatt Handelsbeziehungen auf Augenhöhe aufzubauen, wählten die Portugiesen den Weg der Unterdrückung. Eine Strategie, die letztlich dazu führte, dass sie von späteren Kolonialmächten wie den Niederländern und den Briten verdrängt wurden. Schließlich zeigt das Beispiel der portugiesischen Expansion, dass die Kontrolle über wirtschaftliche Ressourcen oft mit Machtkämpfen einhergeht. Ein Prinzip, das bis heute in globalen Konflikten zu beobachten ist. So sind die Parallelen zu aktuellen geopolitischen Entwicklungen offensichtlich. Dennoch heute kämpfen Nationen um wirtschaftliche Einflusssphären. So setzen große Mächte wirtschaftlichen und politischen Druck ein, um Handelsvorteile zu sichern, ähnlich wie es Portugal im 16. Jahrhundert tat. Gleichzeitig zeigt sich, dass wirtschaftliche und kulturelle Verflechtungen über lange Zeiträume hinweg Bestand haben. Der globale Handel, der durch die portugiesische Expansion angestoßen wurde, prägt bis heute das Wirtschaftssystem. Die Lehren aus dieser Geschichte sind daher auch heute noch von großer Bedeutung. Denn nachhaltige wirtschaftliche Beziehungen basieren nicht auf Zwang und Unterdrückung, sondern auf fairen Handelspraktiken und diplomatischem Geschick.
Wir haben heute gesehen, dass historische Entscheidungen weit mehr sind als einmalige Ereignisse. Sie setzen Entwicklungen in Gang, deren Auswirkungen oft über Jahrhunderte spürbar sind. Die Ankunft der Portugiesen in Indien war nicht nur eine diplomatische oder wirtschaftliche Entscheidung, sondern hatte tiefgreifende Folgen für die koloniale Vergangenheit des Landes und für globale Machtverhältnisse. Genauso hatte beispielsweise die Französische Revolution das politische Denken nachhaltig verändert und unser heutiges Demokratieverständnis mitgeprägt. Doch was bedeutet das für uns heute? Eine zentrale Erkenntnis ist, dass Entscheidungen immer im jeweiligen historischen Kontext getroffen werden, aber ihre Folgen oft über diesen hinausgehen. Das wirft eine entscheidende Frage auf. Wie bewusst treffen wir heute unsere Entscheidungen? Ob in Politik, Wirtschaft oder Gesellschaft? Welche Konsequenzen könnten unsere Handlungen für kommende Generationen haben? Eine offene Frage bleibt. Haben wir aus der Geschichte gelernt oder wiederholen sich die Muster immer wieder, nur unter anderen Vorzeichen? Lasst uns also nicht nur auf die Geschichte blicken, sondern auch daraus lernen, für klügere und bewusstere Entscheidungen in der Zukunft. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.